der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Ich befinde mich hier am Bahnhof von Lief, Lemberg, eine Stadt, die seit Wochen im Ausnahmezustand ist. Hier sind bereits über 1 Million Geflüchtete durchgereist. Die Stadt hat 250.000 Menschen mittlerweile aufgenommen. Vor einer Woche waren es noch ca. 30.000, die hier jeden Tag angekommen sind. Unsere Partnerorganisation betreut und bekocht Geflüchtete auf der Durchreise bis zu 2.500 Personen pro Tag und kümmert sich auch um die Unterbringung und hat auch 85 Waisenkinder aus Donetsk in der Ostukraine angenommen. Nahrungsmittel, Hygienepakete und psychosoziale Unterstützung werden hier gebraucht. Viele Menschen sind traumatisiert. Wir haben in Unterstützung mit der AWO Oberbayern eine Garküche hier am Bahnhof aufgebaut und so können die Geflüchteten auf der Durchreise versorgt werden.
Seit der russischen Invasion am 24. Februar 2022 erfasst der Krieg in der Ukraine das gesamte Land. Menschen sind gezwungen, ihre Heimat zu verlassen und treten eine beschwerliche Reise ins Ungewisse an. Gerade haben wir Felix Neuhaus, Mitarbeiter von AWO International, einer Bündnisorganisation von Aktion Deutschland hilft, aus Lviv mit ersten Eindrücken gehört. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Who Cares, dem Podcast von Aktion Deutschland hilft. Mein Name ist Mats Kastning und ich freue mich, der Gastgeber dieses Podcasts sein zu dürfen. Aktion Deutschland hilft ist ein Bündnis von mehr als 20 Hilfsorganisationen. Bei großen Naturkatastrophen oder Krisen, wie jetzt wegen des Krieges in der Ukraine, leisten die Organisationen gemeinsam Hilfe. Aber wie funktioniert das genau? Wie kann man sich diese Katastrophenhilfe vorstellen? Wer sind die Menschen, die weltweit da unterwegs sind, wo Not und Elend herrschen, Menschen auf der Flucht sind, Hunger leiden oder medizinische Hilfe suchen? Das alles und viele berührende, schöne, dramatische und mutmachende Geschichten von Helferinnen und Helfern rund um den Globus erfahrt ihr in den kommenden Folgen von Who Cares? Zum Staffelstart steigen wir, wie anfangs schon gehört, ganz aktuell in den Krieg in der Ukraine ein. Dazu habe ich mir heute einen besonderen Gast eingeladen, der uns aus erster Hand erzählen kann, wer aus dem Bündnis momentan wo unterwegs ist, um zu helfen. Denn die Bündnisorganisationen von Aktion Deutschland hilft leisten den Menschen, die vom Krieg betroffen sind, humanitäre Hilfe. Und zwar in der Ukraine selbst, im Westen des Landes, wo sehr viele hingeflohen sind, in Nachbarländern wie Polen und Rumänien, aber auch in Deutschland. Und damit dann zu dir, Leo. Magst du dich kurz vorstellen?
Sehr gerne. Ich bin Leo Frei aus der Abteilung Projekte und Qualitätssicherung von Aktion Deutschland hilft. Und meine Rolle ist im Prinzip, die Ansprechperson zu sein für die gesamten Projekt- und Hilfsaktivitäten unserer Mitgliedsorganisation.
Wir sind ja jetzt auch gerade hier in Bonn, im Headquarter von ADH.
Ganz richtig.
Also das nennt sich ja, glaube ich, Aktionsbüro hier. Was ist euer konkreter Job in diversen Krisen oder Krisengebieten? Was macht ihr hier?
Ja, davor muss ich einen Punkt vorwegnehmen. Also in jeder Krisensituation gibt es ja sehr viele Akteure, die helfen. Und im Laufe der Geschichte der humanitären Hilfe hat sich herausgestellt, dass sehr wichtig ist, dass ja viele einzelne Menschen und Organisationen Hilfe leisten, weil es gibt niemals den einen großen Laden, der alles unter Kontrolle hat. Aber wenn man sehr viele kleine Organisationen hat, die auf ihre Art und Weise ihre Sachen können, dann müssen die sich irgendwie zusammen abstimmen. Die müssen unter einen Schirm kommen, um gemeinsam ja eben schneller Hilfe leisten zu können. Und für einen Teil der humanitären Organisation ist Aktion Deutschland hilft eben so ein Schirm, um einerseits finanziell gemeinsam aktiv werden zu können, gemeinsam Spenden zu sammeln, aber auch für einen gemeinsamen Qualitätsstandard in der humanitären Hilfe zu stehen.
Also im Fußball werdet ihr der Trainer und der Manager und die ganzen Bündnisorganisationen sind quasi die Spieler im Feld.
Das ist ein bisschen so viel gesagt, weil es tatsächlich so ist, dass jede unserer Organisationen für sich alleine quasi individuell Entscheidungen trifft und operativ tätig ist. Das ist auch ganz wichtig, ne? Also es ist nicht der Anspruch von ADH, eben von oben Organisationen zu koordinieren. Nein, es geht mehr darum, dass verschiedene Aspekte, wie eben das Spendensammeln einerseits, aber auch die Sicherung von einer gewissen Qualität, dass das gemeinschaftlich funktioniert, ohne dass die Organisationen in ihren eigenen Fähigkeiten beschränkt werden. Weil jede Organisation aus unserem Bündnis kann eigene Sachen besonders gut und muss in diesem Fall tätig werden. Aber für manche Dinge braucht es halt eben die gemeinsame Arbeit.
Okay, also Tore schießen dürfen sie dann auch selber, um im Bild zu bleiben.
Das auf jeden Fall. Möglichst viele.
Ja. Du hast gerade gesagt, ein großes Thema bei Aktion Deutschland hilft, ist das Spendensammeln. Viele Hörerinnen und Hörer kennen euch vielleicht auch aus der Tagesschau, wo man euer Logo, eure Kontonummer und so weiter sieht. Was macht ihr denn jetzt mit dem ganzen Geld? Verteilt ihr das dann auf die einzelnen Organisationen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also das ist der wichtigste Teil auf jeden Fall, dass das Geld letztendlich, das, was eingenommen wird, bei den Betroffenen der Katastrophe, in dem Fall der Ukraine, ankommt. Das ist das oberste Ziel, die Menschen, die von Katastrophen betroffen sind, ein Überleben in Würde zu ermöglichen. Und das läuft über unsere Mitgliedsorganisationen, völlig richtig. Also eine Person spendet an Aktion Deutschland hilft und das Geld geht dann in verschiedenste Projekte unserer Hilfsorganisationen.
Jetzt hast du das Hauptthema, warum wir uns heute unterhalten, schon genannt, die Ukraine, Krieg in der Ukraine. Was könnt ihr denn jetzt tatsächlich in so einem Fall machen, der jetzt nun wirklich gleichzeitig viele Länder betrifft, also auch die ganzen angrenzenden Länder im Osten von Europa? Was könnt ihr da machen oder was macht ihr da gerade?
Ja, also in einer Krise wie der, die wirklich, wie du schon völlig richtig gesagt hast, so viele Länder betrifft und von so einer für viele sehr überraschenden Kriegssituationen ausgeht, muss man halt sehr massiv, sehr professionalisierte, sehr gut koordinierte humanitäre Hilfe auf einer großen Skala leisten. Und das ist einerseits natürlich die Arbeit in der Ukraine, wo aktuell Stand heute wahrscheinlich die entscheidendsten drei Themen sind: medizinische Versorgung, Unterstützung der medizinischen Versorgung in der Ukraine, dann Hilfsgüter, Lebensmittel und andere Dinge für den täglichen Bedarf und drittens die Unterstützung bei der Evakuierung. Das ist für die Ukraine wahrscheinlich das Zentralste aktuell. Und dann in den umliegenden Ländern natürlich die Unterstützung der Geflüchteten, die in je nach Land in ganz unterschiedlichen Zahlen ankommen. Und das ist eine Mammutaufgabe, die man gemeinsam hoffentlich stemmen kann.
Ich kann mich jetzt erinnern, dass es bei mir in meiner journalistischen Laufbahn so war. Ich war beim WDR, als die Flugzeuge in die Tower geflogen sind. Und ich wusste in der Sekunde, okay, die nächsten Tage, Nachtschichten, arbeiten. Wie ist es bei euch oder bei dir ganz konkret, wie ist dir das ergangen, als du gesehen hast, irgendwie, okay, der macht es jetzt, also der zieht es durch, der marschiert da jetzt ein. Wie war das bei dir?
Es ist massiver, sehr kurzfristiger, extra Arbeitsaufwand, war jetzt ja auch kurz vom, ich glaube Donnerstag, ja genau, am Donnerstag ging es los, dann ist gibt's bei uns sehr schnell eben so telefonisch oder Videocall-Abstimmung, wo man erst, sag ich mal, den näheren Kreis von Akteuren, mit denen man zu tun hat, kontaktiert, sich abstimmt, eine Einschätzung bekommt. Und dann gehen wir bei Aktion Deutschland hilft sehr, sehr schnell ins ganze Bündnis. Es wird ein Einsatzfall ausgerufen und die Kolleginnen aus dem Fundraising und die Kommunikationsabteilung informieren quasi die Öffentlichkeit und auf der anderen Seite die ganzen Kolleginnen aus dem Projektbereich starten halt ihre Aktivitäten. Das ist meistens im ersten Schritt immer so, dass man einmal gucken muss, wie ist die Lage, was geht jetzt gerade. Das ist sehr schwierig, weil es sich jeden Tag gerade in so einer Situation verändert. Da geht es immer um die Frage, okay, wie viele Betroffene gibt es, wo passiert gerade was, was wird gebraucht und aber vor allem auch, wo kommt man überhaupt hin? Das ist in einer Kriegssituation immer eine der zentralen ersten Fragen. Kann man als helfende Organisation da hingehen oder nicht? Was in dem konkreten Fall jetzt auch nochmal besonders relevant war, die Organisation von Aktion Deutschland hilft, sind ja schon seit vielen Jahren seitdem der Konflikt in der Ukraine quasi in der aktuellen Phase losging, ja, vor Ort tätig. Und das hat einerseits den Vorteil, dass viele Organisationen die Strukturen kannten und Menschen vor Ort hatten. Das war auch gleichzeitig das Problem. Die Kollegen mussten evakuiert werden, weil sie in Gebieten waren, die von einem Tag auf den anderen noch mal massiv gefährlicher geworden sind.
Also das heißt, ihr habt schon tatsächlich seit der Krim
oder, richtig,
ja,
richtig.
Habt ihr schon Leute vor Ort aus dem Bündnis?
Die Mitgliedsorganisationen.
Mitgliedsorganisationen, genau. Die da schon arbeiten und
richtig.
Die dann quasi jetzt entweder da rausgeholt werden mussten oder dann, je nachdem, dann noch da arbeiten konnten.
Genau, richtig. Das ist also, okay. Das sind wirklich auch die Kolleginnen, vor denen gerade wir hier aus Deutschland einmal den meisten Respekt haben sollten, die jetzt in so einer Situation halt in den umkämpften Gebieten tätig sind und da Hilfe leisten, sind, wie gesagt, überwiegend Kolleginnen aus der Ukraine. Und die Maßnahmen unserer Organisation waren wirklich in allen Gebieten, auch in den schon seit langem umkämpften russischen Gebieten oder russischen Separatistinnen kontrollierten Gebieten. Und jetzt halt, ja, immer dort, wo es halt geht. Und tatsächlich die Information, dass Teams ihre Orte verlegen müssen, die prasseln quasi täglich bei uns ein.
Ich habe jetzt auch Aufnahmen bekommen von, in dem Fall jetzt zum Beispiel, wir hören einfach mal kurz rein, von den Maltesern, die an der polnischen Grenze unterwegs sind.
Ja, der Tag heute war ereignisreich.
Auf jeden Fall, viel in kurzer Zeit. Tatsächlich besonders für mich beeindruckend war es, als es dann hieß, wir haben hinten an der Grenze ein Kind mit eventuell mit einer Lungenentzündung, wo es dann total schnell gehen musste.
Ja, wir hatten aber auch eine alte Dame mit Rückenschmerzen. Wir hatten ein Baby mit Mittelohrentzündung.
Wir hatten einen kleinen Unfall hier auf dem Gebiet, wo wir unterstützt haben direkt. Also es ist so viel zusammengekommen.
Ja, es war wirklich ein ereignisreicher Tag. Schauen wir, was der Tag morgen bringt.
Wir sind gerade von Kroschenko aus losgefahren und schauen uns jetzt verschiedene Grenzpunkte an, um dort auch zu schauen, wie die Bedarfe sind, wie man dort unterstützen kann, dass man möglichst gut zusammenarbeiten kann, um dann am Ende des Tages bei einem weiterem Grenzpunkt anzukommen, wo auch die Malteser zusammenarbeiten, um auch da genau nach den Bedarfen und der Lageanalyse zu schauen, um zu gucken, wie man das supporten kann. Genau, und mit dieser ganzen Zusammenarbeit, gerade jetzt mit dem Wissen, was wir hier von der Grenze aus Kroschenko haben, können wir dort als große Malteser-Familie, denke ich, ziemlich viel bewirken.
Also das kam jetzt von der polnischen Grenze, von den Maltesern. Was machen die denn da jetzt konkret vor Ort? Sie haben jetzt erzählt, dass sie natürlich Leute verarzten, die da über die Grenze kommen. Aber was ist deren Job jetzt da darüber hinaus?
Ja, genau. Also neben der, wie wir gerade gehört haben, notfallmedizinischen Versorgung, die natürlich essentiell ist, machen die Malteser auch eine Sache, die enorm wichtig ist in der humanitären Arbeit. Und das ist, was bei uns immer Assessments heißt, also übersetzt am besten als Bedarfserhebung. Das ist eben dieses Herausfinden, was die Menschen vor Ort jetzt gerade am dringendsten brauchen. Das ist oft nicht so einfach, das herauszufinden, beziehungsweise man muss wirklich sich die Zeit nehmen, hinzugehen und in so einer angespannten Situation mit den Menschen reden und herausfinden, was sie jetzt gerade am dringendsten brauchen. Und da sind die Malteser beispielsweise jetzt in dieser frühen Phase sehr aktiv, schicken Teams in verschiedenste Länder an den Grenzen zur Ukraine, um eben, ja, ganz simpel, mit den Menschen zu sprechen und zu fragen, was wird jetzt hier von euch am meisten gebraucht? Und dann natürlich sofort die Hilfsmaßnahmen dem anzupassen. Die eine Frage wäre, können die Malteser das auf die Schnelle selber bedienen? Also Malteser sind eine riesige Organisation mit einem fantastischen, starken Netzwerk, jetzt gerade in den Anrainerstaaten um die Ukraine herum. Und wenn sie feststellen, okay, wir können das jetzt unmittelbar bedienen, dann tun sie das und das ist gut. Wenn nicht, ist der beste nächste Schritt, andere Organisationen zu fragen. Und das können sie zum Beispiel bei uns als Plattform tun. Man darf nicht unterschätzen, auch wie groß teilweise unsere Mitgliedsorganisationen sind und wie viele Kapazitäten, wie viele Netzwerke, die auch nochmal je nach Krise halt mitbringen. Und tatsächlich kann man das leider, ich glaube, seit vielen Jahrzehnten versuchen Menschen, Katastrophenhilfe wirklich auf verschiedenste Art und Weisen ordentlich zu koordinieren. Meiner Meinung nach ist das immer extrem schwierig, weil jede Krise halt anders ist. Ne? Die Situation jetzt in der Ukraine ist auch schon wieder komplett anders in so vieler Hinsicht, beispielsweise, weil es halt zum ersten Mal in einem Regelwerk von EU-Staaten in der Form wieder passiert und gleichzeitig auch Nicht-EU-Staaten, was rechtlich halt ganz massive Konsequenzen hat. Man darf auch nicht zu sehr die Situation immer jetzt aus Sicht der deutschen Organisation betrachten. Ne? Also man muss sich das ja so vorstellen, dass das Bündnis von Aktion Deutschland hilft, ist ja ein Teil der Gesamthilfe, die auch passiert. Aber beispielsweise, es kommen Menschen in Polen an, und da hat natürlich die polnische Regierung, sage ich mal, die polnischen Behörden ein Interesse, das auch zu koordinieren. Das Gleiche ist in Rumänien, das Gleiche ist in Litauen auch oder in der Slowakei, je nachdem. Und da muss man immer sehr aufpassen, welche Strukturen gibt es. Aber das Gute bei Aktion Deutschland hilft ist, dass unsere Organisationen sich seit Jahren kennen und in einem engen und im auf Wissen, dass sie alle nach einem gewissen gemeinsamen Qualitätsstandard, sag ich mal, agieren.
Was findet denn da im Vorfeld noch statt an Organisation?
Ja, also da muss ich, wie gesagt, den Blickwinkel auf die Menschen, um die es eigentlich geht, richten. Ne? Jetzt haben wir hier wenn man so eine Krisensituation hat, dann gibt es im Prinzip die betroffenen Menschen und die Organisation direkt mit den Menschen vor Ort arbeiten. Die sind sozusagen die als erstes reagieren. Das ist immer so. Keine internationale Organisation kann eigentlich für sich den Anspruch erheben, dass sie die allerersten sind. Sie können zwar ab Tag 1, 2, 3 loslegen und das tun sie auch, aber die Menschen vor Ort sind mit denen auch Vereinen, was auch immer man halt so an Hilfsorganisationen vor Ort hat, die sind die Ersten, die reagieren. Und dann geht es als Nächstes quasi auf die Ebene der Länder. Und die haben natürlich, in dem Fall hatte man jetzt eine Situation, dass in Polen oder den anderen umliegenden Ländern halt dann die Menschen ankamen. Da reagieren dann die Regierung entsprechend und versuchen die Hilfe sozusagen für ihr entsprechendes Land zu koordinieren. Und unsere Organisationen kommen dann als unterstützende Akteure damit rein.
Also wie zum Beispiel jetzt hier an der rumänischen Grenze Habitat for Humanity.
Hallo, ich stelle diese Informationen in Echtzeit zur Verfügung. Es sind sichere Informationen. Hier gibt es 402 Plätze, mehr als die Hälfte ist belegt. Die andere Hälfte wird von Habitat for Humanity Rumänien mit Heizlüftern ausgestattet, was im Moment der dringendste Bedarf ist, weil sie keine Heizung haben und die Temperatur liegt unter Null. Gestern ist nicht viel passiert. Ja. Das ist es für den Moment von hier.
Also wie wir gerade gehört haben, das finde ich immer so spannend, was dann konkret gebraucht wird. Also hier waren es jetzt Heizgeräte.
Absolut.
Und das ist ja immer so von unserer Sicht, du hast ja schon gesagt, ne, wir gucken selten aus der Sicht der Menschen, die vor Ort sind. Was wird benötigt, was brauchen die? Weil hier ist jetzt gerade eher frühlinghaftes Wetter.
Absolut.
Es sind 16 Grad und dann guckt man sieht man in der Tagesschau oder in den Nachrichten, dass da ist Schnee.
Genau, also das ist ein sehr gutes Beispiel. Ein Punkt davon finde ich auch immer sehr relevant. Wir sehen immer nur die Bilder im Fernsehen oder im Internet. Und Temperaturen kann man nur sehr schlecht sehen. Und das ist häufig auch für viele andere Länder. Manchmal unterschätzt man einfach, ne, wie kalt ist es vor Ort? Wie kalt ist es, wenn man längere Zeit in einem Zelt untergebracht ist mit einer ganzen Familie, mit Kindern. Von daher ist das eine der Dinge, die jetzt beispielsweise sehr stark benötigt werden. Die Verfügbarkeit ist eine Frage voll von der jeweiligen Krise. In diesem Fall läuft es so, dass wir die relativ glückliche Situation haben, dass wir eine Krisensituation haben, die in einer guten Infrastruktur abläuft. Also wir haben funktionierende Straßen, LKWs können relativ schnell, relativ meine ich jetzt im Vergleich zu anderen Krisen in mehr abgelegenen Ecken der Welt, relativ schnell dorthin kommen. In der Ukraine-Situation ist es so, dass verschiedene Lager angelegt wurden in verschiedensten Regionen, nicht nur von unseren Organisationen, sondern im Prinzip von anderen, von allen Playern, die irgendwie im Bereich Logistik aktiv sind. Und in diese Lager werden dann befüllt, so dass sie möglichst schnell eben wie im Beispiel von Habitat den Heizstrahlern in Rumänien ankommen. Je nach Krisensituation kann es natürlich auch sein, dass andere Organisationen schon Lager vor Ort haben. Nach meinem Stand war das jetzt hier, wie gesagt, eher nicht der Fall. Aber es gab einen sehr, sehr schnellen, sehr frühen, großen Transportstrom sozusagen von Gütern, die sich jetzt entweder in verschiedenen Hub-Lagern, so nennt man die, in den umliegenden Ländern und der Ukraine befinden und dann halt weitergegeben werden, wo sie gebraucht werden, oder halt direkt an Partner und Organisationen übergeben werden. Beispielsweise medizinische Hilfsgüter, ja. Die bleiben dann nicht unbedingt so lange im Lager, die gehen dann direkt an ein Krankenhaus, wo sie benötigt werden.
Du hast jetzt eben die Koordination international, also das Land koordiniert, das dann in denen stattfindet. Ja, jetzt haben andere Länder natürlich ja auch eigene Hilfsorganisationen.
Ja, richtig.
Wie ist denn da die Verzahnung? Also ruft ihr dann auch bei den Johannitern oder bei den Maltesern in Polen an oder seid ihr da eh schon vernetzt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also man muss sich das so vorstellen, es gibt einerseits die Strukturen der UN, beispielsweise in den sogenannten Clustern, wo im Prinzip alle Akteure, die Hilfe leisten, sich auch nochmal untereinander vernetzen können. Die sind nach so thematischen Bereichen untergliedert. Es gibt eine Gruppe, wenn man so will, zum Thema Medizin. Es gibt eine Gruppe zum Thema Wasser- und Sanitärversorgung und halt beispielsweise auch eine zum Thema Logistik. Wir selber sind da auch drin und das ist dann halt eben eine Plattform, wo man sich sehr kurz austauschen kann dazu, wo Bedarfe bestehen. Die sind dann in der Regel in diesem Fall nach den Ländern gegliedert. Also es gibt zum Beispiel von dieser Logistikgruppe eine für Polen und eine für die Ukraine.
Wie ist es denn jetzt für jemanden wie dich, der das von hier organisiert und ja nicht wirklich vor Ort helfen kann, sondern das von hier betrachten muss? Also man ist ja, ich finde immer bei solchen Momenten fühlt man sich so ein bisschen hilflos, obwohl du ja was tun kannst. Aber trotzdem hat man ja so ein bisschen das Gefühl, oder könnte ich mir vorstellen, mehr machen zu wollen, mehr anzupacken. Wie ist das für dich, wenn du das von hier machst?
Ja, ich glaube, die wichtigste, das oder das Beste, was man von hier aus tun kann, ist, alle seine Möglichkeiten nutzen, den Menschen, die vor Ort sind, die besten und meisten Möglichkeiten zu geben. Das ist auch, wenn man so will, ein bisschen auch eine Empfehlung aus meiner langjährigen Erfahrung an die Leute, die vielleicht auch neu in dem Feld sind und jetzt von, in dem Fall Deutschland aus, arbeiten. Die Menschen vor Ort, sei es entweder die Mitarbeitenden von den Organisationen und in letzter Instanz die Affected Communities, die Betroffenen, sind die ExpertInnen von der Krisensituation, die sich auch permanent ändert. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir unsere Einschätzung von hier aus nicht versuchen zu sehr durchzusetzen. Deswegen ist meiner Meinung nach da ein Empowerment der Menschen vor Ort eine der wichtigsten und besten Sachen, die man machen kann.
Wie ist das jetzt für dich, wenn du irgendwie, du gehst nach Hause, kannst du dann abschalten?
Also es ist tatsächlich so, dass es, glaube ich, sehr wichtig ist, da eine Grenze zu ziehen. Das ist, die humanitäre Arbeit ist nie fertig. Also die ist immer, geht immer weiter und es gibt immer noch die eine Stunde mehr, die man hätte was machen können. Wenn man diesem Pfad folgt, wird man irgendwann feststellen, dass man halt nicht mehr schläft. Die Arbeit wird schlechter und dann ist am Ende vom Tag niemandem geholfen. Von daher ist da meine Einstellung, dass Achten auf sich selber und eigene Grenzen ziehen enorm wichtig ist. Und ich bin jetzt in der dankbaren Situation, dass ich das hier von Deutschland aus kann. Die Menschen in der Ukraine können das aktuell nicht. Aber jeder, der die Möglichkeit hat, sollte das nutzen und auch dankbar dafür sein, dass es geht.
Ich fand einen sehr schönen Satz aus der ersten Staffel, wo, ich glaube, eine Helferin gesagt hat, auch auf die Frage, wie geht man damit um, dass sie gesagt hat, ja, ich kann nicht jeden retten, aber jeden, den ich rette, der wäre sonst auch entweder gestorben oder schwer verletzt liegen geblieben. Mhm. Ich kann halt nur so und so viele Leute retten, aber eben nicht alle. Und genau wie du sagst, die Arbeit hört halt nie auf. Mhm. Diese akute Hilfe geht ja jetzt vor allem darum, dass in dem Krisengebiet geholfen wird. Das heißt, die Menschen, die ankommen, müssen medizinisch versorgt werden und so weiter. Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel bei World Vision, die sitzen aktuell in einem Transitzentrum, kümmern sich um Geflüchtete in Rumänien.
Ich bin heute in Iași angekommen. Iași ist eine Stadt in Rumänien, die nah in der Nähe der Grenze zu Moldova liegt und in den letzten Tagen und Wochen sehr viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine empfangen hat. Die Solidarität ist groß und ich befinde mich zurzeit in einem Transitzentrum, wo geflüchtete Menschen, die via Moldova nach Rumänien einreisen, einige Nächte verbringen können und ihre wichtigsten Bedürfnisse gedeckt werden können. World Vision, wir sind momentan daran herauszufinden, wie wir dieses Zentrum am besten unterstützen können. Es wird von Freiwilligen geführt und auch geleitet. Und World Vision wird dieses Zentrum darin unterstützen, dass die Rechnungen, die Gasrechnungen, die Stromrechnungen gezahlt werden, Duschen installiert werden und auch, dass der Staff, also die Volunteers, darin geschult werden, wie sie die individuellen Probleme, gerade auch in Bezug zu Kinderschutz, bewältigen können und entsprechend Unterstützung erhalten können. Hier sieht man im Hintergrund die Waren, die hier von Freiwilligen sortiert werden und von in dem Sinn von der Bevölkerung gespendet werden. Also einerseits ganz viel Waren wie Windeln, Kleidung und aber auch Lebensmittel für den täglichen Gebrauch.
Transitzentrum heißt ja, es ist nicht dafür gedacht, dass es ein dauerhaftes Lager ist, wo Leute leben sollen, sondern die werden ja jetzt dann wahrscheinlich auf weitere EU-Länder oder weitere Länder verteilt. Und da geht es ja dann quasi für euch auch weiter, oder? Da hängt ihr ja mit Sicherheit auch mit drin.
Absolut. Also was ganz entscheidend ist, ist, dass in humanitärer Arbeit ist, kennt man als diese Akutphase. Das, was man jetzt gerade auch im Fernsehen sieht. Ja, die Bilder von, ja, eben von fliehenden Menschen von einer akuten Krisensituation. Aber es geht eigentlich viel weiter. Jahre nach Ausmaß der Krise noch länger, bis die Arbeit letztendlich abgeschlossen ist. Wir haben im Prinzip nach dieser Phase die sogenannte Rehabilitationsphase, wo sich im Prinzip alles ein bisschen sondiert, wo man auch gucken muss, wo sind beispielsweise die geflüchteten Menschen jetzt gerade, was brauchen sie für die nächsten Monate? Und dann je nach Kriegsverlauf jetzt in dem Fall auch die Frage des Wiederaufbaus, ne? Das ist, und da ist natürlich jetzt das große Fragezeichen, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber in jedem Fall denken humanitäre Organisationen immer jetzt schon an morgen im Prinzip, weil es eben nicht mit der Nothilfe aufhört.
Ist Aktion Deutschland hilft dann auch noch mitbeteiligt, wenn jetzt zum Beispiel Geflüchtete aus der Ukraine dann in Deutschland ankommen und die dann hier aufgenommen werden? Ist das auch noch euer Bereich?
Absolut. Also der Bereich unserer Mitgliedsorganisation. Ja. Völlig richtig, dass sie das auch bereits jetzt, ich meine, es sind ja schon eine höhere Zahl an Menschen in Deutschland angekommen, da die Versorgung in den jeweiligen Unterkünften liegt absolut im Mandat vieler unserer Mitgliedsorganisationen, genauso wie der Bereich der sonstigen Vermittlung von Wohnunterkünften, auch die finanzielle Unterstützung jetzt gerade bei der Überbrückung, bevor staatliche Hilfen greifen oder Hilfen der Länder. Das ist alles Arbeit, die eben genauso wichtig ist und genauso Teil der Aufgaben unserer Mitgliedsorganisation.
Vieles von dem, was ihr und eure Bündnisorganisation macht, würde ja vermutlich extrem schwierig werden, wenn ihr eure Sachen erst packt, wenn ihr einen Katastrophenfall reinbekommt. Das heißt, da ist Vorbereitung so ein super wichtiges Ding. Wie ist das jetzt auf ganz Aktion Deutschland hilft gesehen? Wie vorbereitet ist das alles?
Das ist ein ganz toller Punkt, den du da ansprichst, weil das ist letztendlich das, was auch die, ja, ich sag mal, die professionelle humanitäre Hilfe von denjenigen unterscheidet, die jetzt halt die Krise sehen und helfen wollen. Wenn man sieht, was an humanitärer Arbeit vor Ort passiert, dann muss man sich immer klar machen, damit das möglich ist, muss die meiste Arbeit eigentlich schon passiert sein. Und das ist das, was bei ADH auch immer gemeint ist mit gemeinsamer Qualitätssicherung. Dass es alles Organisationen sind, die über Jahrzehnte Prozesse entwickelt haben, Sachen gelernt haben, die sie jetzt in der Krise quasi abrufen können, um halt viel, viel schneller zu reagieren. Dazu gehören einerseits solche logistischen Prozesse, wie du gerade geschildert hast, aber eben auch, was wir am Anfang schon angesprochen haben, diese Prozesse, mit denen man möglichst schnell herausfinden kann, was die Menschen brauchen, ne? Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, um Hilfe leisten zu können, die auch nicht, die den Menschen nicht schadet, sondern eben die Menschen, die von der Katastrophe betroffen sind, ins Zentrum rückt.
Was kann man für dich tun, um dir die Arbeit zu erleichtern, wenn es jetzt nicht um Spendengelder geht?
Ich glaube, alle Menschen hier in Deutschland, die das jetzt hören, die sich bemühen, ein bisschen die Perspektive der Menschen, die jetzt aus der Ukraine geflohen sind oder noch vor Ort sind, die versuchen, das nachzuvollziehen und versuchen zu verstehen, wie es jemandem geht in so einer Situation, gerade wenn er oder sie beispielsweise in Deutschland ankommt, dafür Verständnis zu haben und ja vielleicht auch sich dementsprechend zu verhalten, wenn man irgendwie Menschen begegnet, die aus der Ukraine geflohen sind. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir alle gemeinsam im Prinzip einer humanitären Idee folgen. Und das wäre etwas, was wirklich uns allen, glaube ich, die Arbeit erleichtern würde.
Das war Leo Frei aus dem Headquarter von Aktion Deutschland hilft. In den nächsten Folgen besuche ich Helferinnen und Helfer, die nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 in Deutschland geholfen haben, spreche mit einer über 80-jährigen Afrikanerin, die immer noch als Hebamme arbeitet, und auch ein ehemaliger Kindersoldat kommt in der zweiten Staffel von Who Cares zu Wort und erzählt, wie er zum Helfer wurde. Viele Gründe, in den nächsten Wochen reinzuhören. Alle zwei Wochen gibt es eine neue, spannende Folge und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, teilt ihn, lasst uns eine Bewertung da und am allerwichtigsten, empfehlt ihn euren Freunden und Freundinnen, Bekannten, Verwandten und allen, die ihr kennt. Das hilft uns und all unseren Bündnisorganisationen gehört zu werden und kostet euch nichts. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, euer Mats Kastning.
Cares, der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
Konzept und Produktion, Audiotextur.